Herzlich willkommen zum Podcast vom digitalen NV.
Liebe Hörerinnen und liebe Hörer, herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Podcasts vom digitalen NV. Mein Name ist Mareike Donath und ich bin die Leiterin der Stabsstelle für den digitalen Wandel im Innenministerium des Landes Mecklenburg-Vorpommern. Mit den aktuellen Podcast-Folgen werfen wir gerade einen Blick voraus auf die NERD 2024, Ende Mai in der Rostocker Hansemesse. Die NERD ist Schaufenster und Marktplatz rund um den digitalen Wandel für Startups, Wissenschaft, Wirtschaft, Verwaltung und Kultur. Die NERD lockt mit gleich drei Bühnen für Vorträge, Keynotes, spannende Diskussionen, mit Workshops, Kompetenzvermittlung und Ideenpitches. Dazu gibt es zahlreiche Möglichkeiten, sich zu vernetzen und neue Kontakte zu knüpfen, sowie viele, viele Impulse voneinander zu lernen. Und in der heutigen Podcast-Folge vom digitalen MV greifen wir ein Thema der NERD 2024 auf. Und zwar reden wir über den digitalen Wandel im Bereich Handwerk. Wir sprechen über das Anfangen, übers Dranbleiben und wir werden uns von Erfolgsgeschichten inspirieren lassen. Im Gespräch sind wir heute mit Alexander Ehrlich, Betreiber eines digitalen Campingplatzes in Nordwestmecklenburg, Marvin Fink von Atesa, die sich mit ihrer Software auf die Digitalisierung des Handwerks spezialisiert haben, und mein erster Gesprächspartner in einer traditionsreichen Handwerksbranche angesiedelt ist Richard Stiller von Junge, die Bäckerei. Hallo Richard, herzlich willkommen, aber stell dich doch gern einmal selbst vor.
Ja, vielen Dank. Schön, dass ich da sein darf. Ich bin Richard Stiller. Ich arbeite bei Junge, die Bäckerei, die wahrscheinlich sehr, sehr vielen Leuten bekannt sein wird, und mache dort den Bereich Nachhaltigkeit. Also mein Jobtitel bezeichnet Koordination Nachhaltigkeit. Wir sind zu zweit, die sich mit dem Thema auseinandersetzen. Genau, und das beinhaltet tatsächlich alles von Verpackung bis zu Klimabilanzierung, zu Nachhaltigkeitsberichterstattung. Dann ist noch das Riesenthema Energie noch mit dazugekommen. Und natürlich auch Digitalisierung, ein großes, großes Standbein beim Thema Nachhaltigkeit, weil das natürlich auch wieder sehr, sehr viele Unternehmensteile, Abteilungen, Prozesse tangiert, die auch tatsächlich dann häufig was mit Nachhaltigkeit zu tun haben. Deswegen sind das häufig zwei große Stränge, die sehr, sehr aneinander sich durch Unternehmen schlängeln, wenn man das so ausdrücken darf.
An deiner Funktion wird klar, worum du dich kümmern musst, und damit sicherlich auch kombiniert die Herausforderungen, die ans Bäckerhandwerk gestellt werden. Wenn du es zusammenfasst, auf welche Herausforderungen blickt denn gerade die Branche?
Also ich glaube, das sind die großen, großen Themen, die sehr, sehr viele Mittelständler betreffen. Das sind Personal ist ein riesen, riesen Thema, Energie ist ein riesen Thema, Nachhaltigkeit insgesamt mit zum Beispiel Lieferketten-Sorgfaltspflichtengesetz, mit der Nachhaltigkeitsberichterstattung, Klimabilanzierung. Das sind alles große Faktoren, in denen wir uns bewegen. Rohstoffpreise, die in den letzten Jahren auch durch die Decke gegangen sind. Das sind alles genau diese Faktoren, in denen wir uns als Branche insgesamt bewegen, die sehr, sehr herausfordernd sind, um gutes Brot, gute Brötchen für die Bevölkerung herzustellen.
Ist denn Digitalisierung fürs Bäckereihandwerk ein Druckpunkt, ein Treiber, oder ist es eine Lösung, um die Herausforderung zu deichseln? Wie schätzt du das ein?
Ich würde sagen, Digitalisierung ist auf jeden Fall eine Lösung. Man kommt gar nicht drum herum. Das fängt an alleine nur, dass Leute einen Online-Shop haben wollen zum Beispiel, dass ich vorbestellen kann. Wie manage ich Vorbestellungen? Woran weiß ich, wann welches Geschäft welche Ware haben will zum Beispiel? Dann geht das in die Richtung Lebensmittelrettung auch. Wann und wie kaufe ich Rohstoffe ein? Auch da hilft Digitalisierung natürlich enorm, um das in der Prognose nach vorne auszurechnen. Ja, wie viel Mehl werde ich denn wahrscheinlich im Juni 24 brauchen, um bedarfsgerecht einkaufen zu können, dann bedarfsgerecht zu backen, um das dann in die Geschäfte zu bringen? Und dann ist der nächste Step, wann wird was denn wie aufgebacken? Also frisch ist ein Riesenqualitätsmerkmal. Wann kommen Menschen, kaufen Brötchen oder wollen Mittagssnack, Nachmittagssnack haben? Was? Und das sind alles Prozesse, bei denen Digitalisierung uns enorm hilft.
Wie digital habt ihr das alles schon bei Junge umgesetzt? Wie digital seid ihr eigentlich von der Skala von 1 bis 5? Wir haben die ersten Schritte gemacht bis 5. Wir sind schon total digital. Wie schätzt du das ein?
Das ist eine super spannende Frage. Ist Digitalisierung je zu Ende? Würde ich nochmal davor schieben. Ich glaube nämlich nicht. Deswegen würde ich sagen, 5 auf gar keinen Fall. Also weil das einfach unmöglich ist zu erreichen. Deswegen würde ich uns eine 4 geben. Wir machen schon sehr, sehr viel. Also wir haben einen digitalen Backplan, der tatsächlich auf Prognosedaten beruht. Also welches Wetter ist, hat der HSV ein Heimspiel, also wenn die Filiale in der Nähe ist. Das sind alles Datenpunkte, die tatsächlich in dieses System einfließen, um den Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen auch die Handhabung, die Prognosen zu vereinfachen. Wir haben super viele, sehr, sehr erfahrene, mega gute Mitarbeitende, die sehr, sehr viel auch aus dem Bauchgefühl, aus Erfahrung machen. Wir merken aber auch da einen Umbruch zu mehr Jüngeren und um einfach da eine Kontinuität hinzukriegen, ist der Backplan eine riesengroße Hilfe gewesen. Und tatsächlich, das hatten wir vor, ich glaube, einem Monat war so eine Vorstellung und nochmal so ein Revue passieren, wie ist der Backplan angekommen. Hatten wir auch eine Mitarbeitende da, die seit 20 Jahren dabei ist und die war auch mega begeistert. Also es war so ein Anfangshürde. Ich glaube, das ist auch, kann man bei Digitalisierung auch immer sehr gut mit ins, in den Prozess mit aufnehmen. Erstmal ist auch, oh, was ist das? Was macht es? Nimmt es meinen Job weg? Und da würde ich immer sagen, nee, das hilft. Das hilft bei Umsetzen von Arbeiten, das vereinfacht Prozesse und vor allen Dingen auch nimmt es keine Arbeit weg. Arbeitende, die Lust auf Arbeit haben und Jobs suchen, werden wir immer gebrauchen können. Da ist die Digitalisierung eher eine Unterstützung, eine Lösung in dem ganzen Prozess.
Und die Mitarbeitenden, wie ist das euch gelungen, sie mitzunehmen? Was lief gut und wo war es vielleicht ein bisschen kniffliger?
Ich glaube, wir waren eigentlich von Grund auf sehr affin für Innovation, für neue Gerätschaften, Techniken. Ein kleines Beispiel nur, um zu nennen, wir hatten AfDI-Chips an den Knetmaschinen, das sind so größere. Die hat man mit diesen AfDI-Chips ausgestattet. Das ist jetzt mittlerweile auch, ich will jetzt nicht lügen, aber 20 Jahre her, also sehr, sehr früh, um nachzuvollziehen, welcher Bottich ist wann wo, welcher Mitarbeitender hat auch welchen Bottich gemacht, welcher Bottich kommt als nächstes dann zum Beispiel in die Brotmaschine oder in die Brötchenmaschine. Deswegen war diese Grundhaltung sehr, sehr offen, auch computergestützten Analysen da. Das wurde dann vor allen Dingen natürlich, Junge, die Bäckerei ist in den letzten Jahrzehnten ja auch sehr gewachsen. Natürlich mit einem Größerwerden, mit mehr Prozessen, mit dem Einbinden von mehr Mitarbeitenden. Wir haben mittlerweile 3 Produktionsstandorten. Das ist einfach eine Spielwiese, die man nutzen muss für sich selber, einfach um den Gezeiten sich entgegenzustellen, wie ich vorhin mal schon meinte, Rohstoffpreise, Energiepreise, das sind alles Sachen, die man natürlich irgendwo auch berechnen oder aus Erfahrungen einkalkulieren kann, aber natürlich mit datengestützten Tools. Deswegen sind die Hemmnisse teilweise nicht so hoch gewesen, würde ich behaupten, weil einfach diese Grundausrichtung schon da war oder auch die Offenheit für Innovationen. Und gleichzeitig ist das immer eine Umstellung. Auf einmal ist da so ein Tablet, was ich bedienen muss im Geschäft. Und vorher habe ich meine Brötchen gebacken, weil ich wusste, dann und dann muss ich es machen. Jetzt sagt das Tablet was anderes. Das bringt mich natürlich erstmal auf die Palme. Damit muss man erstmal einen Umgang finden, das ausprobieren, sich darauf einlassen. Und das ist immer ein Prozess, der auch natürlich Energie und Kraft fordert von allen Mitarbeitenden. Aber schlussendlich, das war unser Fazit jetzt bei diesem Backplan zum Beispiel, das funktioniert meistens sehr, sehr gut. Es gibt natürlich dann auch Punkte, wo es da manchmal einen Ausreißer gibt oder mal sich verkalkuliert. Und das sind trotzdem Sachen, die gut aufgenommen wurden, die natürlich sich ja dadurch immer weiter verbessern. Das ist ja auch immer so eine Idee dahinter.
Und in Bezug auf die digitalen Backpläne, wie habt ihr das in diesem konkreten Fall mit den Mitarbeitern gelöst?
Auf jeden Fall haben wir eine sehr enge Einbindung immer. In den Geschäften haben wir routinierte, häufige Gespräche zwischen den Mitarbeitenden. Die Filialleitung hat dann wiederum Kontakt zu den Gebietsleitern oder Regionsleitern. Teilweise waren diese auch in die Entwicklung von dem digitalen Backplan mit einbezogen, dass man schon sehr, sehr früh dabei war, mitgelernt hat, Anmerkungen einbringen konnte, was läuft schlecht, was im Alltag, was sind auch Sachen, die gar nicht funktionieren und was sind Sachen, die auch vielleicht von einem IT-Team vergessen wurde, weil das ein IT-Team ist und das andere ist ein Verkaufsteam. Ich glaube, das sind immer so Aspekte, die natürlich sehr helfen beim Einführen von solchen neuen Tools oder neuen digitalen Möglichkeiten.
Ich freue mich total, Richard, dass ihr mit eurem Unternehmen bei der Nerd dabei seid, um von eurer Geschichte und euren Erfahrungswerten zu berichten. Wie kann man aus deiner Perspektive insbesondere die Handwerksbetriebe dazu motivieren, sich mit dem digitalen Wandel auseinanderzusetzen?
Also vor allen Dingen für das Handwerk, das ist ein super spannender Prozess, in dem mittlerweile schon sehr, sehr viele gute Tools zur Verfügung stehen. Gleichzeitig Digitalisierung heißt Zukunft. Also nur durch die Digitalisierung wird man sich in die Zukunft bewegen können, für die Zukunft aufstellen können. Ganz extrem merke ich das vor allen Dingen bei der Nachhaltigkeit gerade oder beim Lieferkettengesetz. Das sind Anforderungen, auch gesetzliche Anforderungen, die man nur mit guter Datenerfassung, mit guter Datenaufbearbeitung überhaupt erfüllen kann. Und da reicht nicht wirklich, dass man eine Excel-Liste führt. Und ich glaube, das sind vielleicht dann eher so diese Push-Faktoren. Als Pull würde ich immer sagen, wenn ich mir die jüngeren Generationen angucken, das ist total digital affin, wo ich mich bewerbe, wie ich mich bewerbe, wie gucke ich mir Unternehmen an. Das sind alles Sachen, auf die eine Digitalisierungsstrategie immer einzahlt, auf denen ich immer als junger Mensch, der dann guckt, wo mache ich meine Ausbildung, wo will ich vielleicht arbeiten, das gucke ich mir an. Da will ich hingehen, weil das für mich die nahbarsten Erfahrungen sind, das sind Sachen, mit denen ich was anfangen kann und auch, das ist die Zukunft. Da werde ich in der Zukunft genauso arbeiten können und das sind Skills, die brauche ich, die braucht dieses Unternehmen. Da kann ich mich einbringen. Ich glaube, das sind alles Themen, die durch die Digitalisierung abgedeckt werden. Und deswegen finde ich zum Beispiel die Nerd auch dann so wieder richtig spannend, weil Digitalisierung scheint auch manchmal so richtig ungreifbar. Was ist das denn überhaupt? Was heißt ein digitaler Prozess überhaupt? Wie sieht eine KI aus? Und das sind dann genau diese Veranstaltungen, wo sich das so manifestiert. Man sieht, ach, da gibt's Menschen dahinter. Man kann sich Programme angucken. Man kann Erfahrungen von anderen Menschen, von anderen Unternehmen hören. Man kann voneinander lernen. Man sieht vielleicht Lösungsansätze, die für den eigenen Betrieb oder für das eigene Team passen. Und das sind ja genau die spannenden Ansätze, ohne ne, dass man sich 5 Stunden lang irgendwelche Calls von irgendwelchen Startups belabern lässt, die dann irgendwie sagen, das ist das beste Tool, was jemals erfunden wurde. Und das müsst ihr auf jeden Fall jetzt sofort kaufen, sondern in einer anderen Atmosphäre. Und das finde ich gerade das Schöne an der Nerd, dass es darum geht, zusammenzukommen, voneinander zu lernen, miteinander zu lernen.
Die Bäckerei Junge hat ja mittlerweile 12 Jahre Transformationserfahrung, was den digitalen Wandel anbelangt. Was würdest du einem Unternehmen, einer Unternehmerin oder einem Unternehmer raten, der jetzt gerade erst anfängt, sich mit der Digitalisierung zu beschäftigen? Deine wichtigsten Empfehlungen?
Ich würde 3 Sachen sagen. Das erste wäre, was kann ich tun? Also mir eine Strategie überlegen, wohin möchte ich, was will ich überhaupt, dass ich mir da Klarheit verschaffe. Beim zweiten, was kann ich selber davon tun? Also was sind Prozesse, bei denen ich meine eigenen Mitarbeitenden einbinden kann oder wo ich sogar vielleicht eine IT-Stelle schaffen, eine Digitalisierungsstelle schaffen kann. Und als drittes ist ganz, ganz essentiell, tatsächlich sich auch nochmal so gesetzliche Vorgaben anzuschauen. Also was muss ich tun? Was ist wirklich so eine Bottomline, die ich auf jeden Fall erfüllen muss, gesetzlich?
Was ist aus deiner Sicht der Erfolgsfaktor, um einen digitalen Wandel im Unternehmen erfolgreich zu machen?
Ich glaube, um das so einen ganz großen Bögen zu denken, war tatsächlich einer der Umbruchpunkte die Übergabe von Vater an Sohn im Unternehmen. Und der Sohn war sehr, sehr innovativ, sehr, sehr digital affin. Und das war eines der großen, großen Punkte, die er auf jeden Fall im Unternehmen einbringen und vorantreiben wollte, hin zu einem innovativen, digitalen, technikaffinen Bäckerei tatsächlich und Unternehmen, um diesen Wandel voranzutreiben und darauf aufbauend, ich hatte ja vorhin schon kurz erwähnt, diese RFID-Chips wurden dann eingebaut und das ist dann so der Prozess, der da langsam angestoßen wurde, wo sich langsam rangetestet wurde auch, was funktioniert nicht. Vielleicht haben ein paar Sachen waren nicht so gut, dann wurden die wieder einkassiert, das nächste wurde aufgesetzt, aber dieser ganze Prozess ist ins Rollen gekommen und ist dann wie so eine Lawine, dadurch, dass es auf der Agenda immer oben stand, die nicht mehr aufzuhalten war, die sich sehr, sehr schnell und rapide weiterentwickelt hat.
Vielen Dank für deine Zeit, Richard, und die vielen Einblicke in euren Transformationsprozess. Hast du möglicherweise noch etwas, was du unseren Hörerinnen und Hörern mitgeben möchtest?
Auf jeden Fall Digitalisierung ernst nehmen, Digitalisierung umsetzen und vor allen Dingen, wenn man noch davor steht, Digitalisierung angehen. Keine Berührungsängste haben, auch mal Sachen ausprobieren. Das Schlimmste, was passiert ist, dass man sagt, okay, hat doch nicht funktioniert, man löscht das Programm wieder oder nimmt was anderes, aber dass man das einfach angeht, einfach mal ausprobieren, testen, weil das die Zukunft, da müssen wir alle hin.
Vielen herzlichen Dank, Richard. Mein nächster Gast ist Gründer Marvin Fink von Atesa aus Rostock. Marvin, gib uns doch kurz einen Abriss zu deiner Person und zu deinem Unternehmen.
Ich bin Marvin Fink, wohne seit gut 10 Jahren jetzt in Rostock, bin hier damals fürs Studium hergekommen. Wirtschaftsingenieurwesen habe ich studiert und während des Studiums immer schon im Fraunhofer gearbeitet, mich mit dem Handwerk beschäftigt und da dann damals meinen Studienkumpel, den Frederik, auch kennengelernt und mit dem dann auch gemeinsam gearbeitet. Und daraus ist dann schlussendlich auch unsere Firma entstanden. Also jetzt wir beiden als Co-Gründer, ich als Geschäftsführer unserer Atesa GmbH, Die GmbH gibt es seit gut 2 Jahren jetzt. Die Idee und alles, was davor passiert ist, schon ein bisschen länger, jetzt mittlerweile schon fast ja, 4, 5 Jahre. Was machen wir im Kern? Wir sind ein Unternehmen, was den Handwerkern mit einem digitalen Werkzeug unter die Arme greift. Das kann sein bei der Zeiterfassung, bei der Urlaubsplanung, bei der Auftragsverwaltung, Mitarbeiterplanung. Wir haben damals in unserem Fraunhofer hier in Rostock ein Projekt gehabt mit einem Handwerker hier aus der Region, der ja ganz doof gesagt hat, wir wollen digitalisieren. Was machen wir? Wo fangen wir an? Und das war dann so der Startschuss. Und das Ganze lief dann so gut, dass wir gesagt haben, das sollte doch nicht nur bei diesem einen Handwerker irgendwie funktionieren, sondern muss dann auch in die breite Masse gebracht werden. Und das war dann so, dass wir gesagt haben, jo, wir gehen das an. Wir bilden unser eigenes Unternehmen, bauen das auf und gehen dann nicht nur in Mecklenburg-Vorpommern, sondern natürlich auch bundesweit auf die Suche, um Handwerkern da dann zu helfen.
Marvin, wie weit ist Arteza eigentlich als Unternehmen? Wo steht ihr da gerade?
Wir stehen gerade bei um die 30, 35 Kunden, die wir gerade betreuen. Das sind unterschiedlichste Gewerke. Also wir sind wirklich komplett unterschiedlich unterwegs, auch in unterschiedlichen Betriebsgrößen. Das kann ein 3-4-Mann-Betrieb sein, das kann aber auch ein großer 60-70-Mann-Betrieb sein. Wir haben aber auch gemerkt auf dieser ganzen Reise, dass nicht nur Software anzubieten so nachher der Schlüssel ist. Also man muss die Betriebe auch immer mit an die Hand nehmen. Das beginnt schon viel weiter vorne. Heißt zu gucken, wo ist jetzt überhaupt dein Hauptproblem? Also das ist manchmal nicht direkt einfach mit dem Hammer eine Software irgendwo reinzuhauen und zu gucken, funktioniert das so, sondern erstmal Mitarbeiter mitnehmen, gucken, dass der Betrieb überhaupt darauf auch ausgerichtet ist. Also auch die Prozesse stimmen. Prozesse ist immer so ein großes Wort, lässt sich dann aber eigentlich immer relativ simpel auch in so kleineren und auch größeren Handwerksbetrieben abbilden. Das ist jetzt gerade Arteza, so weit sind wir, wollen aber natürlich auch noch weiter wachsen. Ne? Also deutschlandweit gucken, dass wir auch weitere Gewerke noch mit reinbekommen.
Mit welchem Auftrag oder Bedürfnis oder mit welchem Digitalisierungsgrad kommen die Kunden eigentlich auf euch zu?
Es gibt die, die ja fast noch bei Null stehen und noch gar nicht so richtig das Verständnis haben, wo sie damit überhaupt hinwollen. Und dann das höchste der Gefühle ist, einfach mal irgendwie zu googeln, Digitalisierung, Handwerk. Die kommen dann über soziale Medien zu uns oder über Google-Anfragen dann entsprechend. Die andere Schiene ist dann, wenn sich Betriebe, die sich so selbst gar nicht auf die Suche begeben, sondern die wir dann eigenständig abholen müssen im Sinne von Innungsveranstaltungen, von Erfahrungsaustauschgruppen, wo wir uns dann mit aktuellen Themen wie einer digitalen Zeiterfassung dann positionieren und einfach einen Impuls geben und dann ja so eine Idee mitgeben können, wo dann eine Digitalisierung auch angefangen werden kann.
Was meinst du mit vorne anfangen? Wo ist denn ein Anfang?
Wo ist ein Anfang? Also sich erstmal darüber bewusst sein, welches Problem ich überhaupt habe in meinem Betrieb. Jetzt nicht zu sagen, ich will digitalisieren und dann wird geguckt, was gibt es so auf dem Markt? Dann bin ich erstmal komplett überfordert und sich einfach einmal hinzusetzen, was möchte ich jetzt erreichen? Möchte ich, wenn ich digitalisiere, möchte ich meinen Fachkräftemangel vielleicht irgendwie beseitigen? Möchte ich als Betrieb attraktiver werden? Möchte ich mehr Freizeit haben? Oder will ich aus meinem 10-Mann-Betrieb in den nächsten Jahren einen 50-Mann-Betrieb machen und dann nachher groß hinaus? Also, oder wo ist auch das Ziel, was ich nachher damit verfolge?
Ist denn Digitalisierung immer die Lösung für solche Problematiken?
Natürlich, wir als Softwareanbieter, also deswegen machen wir es ja auch, weil wir merken, oft sind digitale Hilfsmittel die Lösung. Aber ich kann auch, wenn ich mich einfach mal hinsetze und meinen ganzen Betriebsablauf einfach mal ein bisschen effizienter gestalte, und dann kann es auch sein, das ist natürlich nichts, was wir empfehlen, aber wenn ich jetzt ein 5-6-Mann-Betrieb bin, dass ich mir einfach eine kleine Excel-Tabelle baue, mit der ich erstmal einen einfachen Weg habe, digital zu arbeiten. Das darf natürlich dann auch nicht die Zukunft sein, aber vielleicht schaffe ich so erstmal irgendwie meine Mitarbeiter einzutakten und dann werde ich da auch relativ schnell merken, ich komme da an meine Grenzen und dann kommen ja wir ins Spiel. Dann ist man flexibler, dann kannst du mobil arbeiten, kannst du alles schön verschieben, Zeiten dazu noch erfassen und so eine Geschichten. Aber erstmal also direkt ein Tool einzusetzen, schön und gut, aber man kann es auch erstmal ein bisschen einfacher angehen.
Das ist etwas, was sich auch durch die Podcast-Reihen zieht. Immer der Hinweis, die Empfehlung eurerseits, erstmal klein anfangen, in kleinen Schritten. Es ist ein Dauerbrenner, sich damit auseinanderzusetzen. Und ich denke, das trifft auch deine Einschätzung, richtig?
Ja, definitiv. Es ist alles ein Prozess. Du kannst nicht sagen, ich will digitalisieren, von heute auf morgen läuft's, sondern das braucht seine Zeit. Das hat verschiedene Faktoren. Es wirkt anfangs immer so wie so eine einfache Anfrage. Aber ja, es ist ein Dauerbrenner. Das kann auch mal mehrere Jahre dauern, bis man nachher irgendwie so weit ist und auch ein Gefühl dafür entwickelt hat. Ich versuche dann natürlich immer zu motivieren, einfach dran zu bleiben und auch das Ziel vor Augen zu behalten. Wenn jemand mit der Intention reingeht und sagt, ich will jetzt von heute auf morgen eine Lösung haben, dann sind wir eigentlich auch immer schon so ehrlich und sagen, nein, das funktioniert nicht. Lass uns das mal alles mit einer Prozessaufnahme, mit einer kleinen Schulung von den Mitarbeitern, lass uns das mal alles anschauen und dann nachher loslegen. So versuchen wir erstmal zu sensibilisieren. Wenn jemand aber schon zu Beginn gleich sagt, und das schon mal die Hürde ist, einfach diesen Schritt gar nicht zu gehen und zu Beginn sagt, Mensch, das ist mir zu viel, ich habe da keinen Bock drauf, geh mir weg mit Digitalisierung. Dann ist vielleicht auch so eine Nerd nachher irgendwie ein gutes Format, wo man versuchen kann, gezielt darauf einzugehen und zu sagen, Mensch, lass dich mal berieseln, tritt mal in persönlichen Austausch mit Experten und sieh auch mal, dass da auch natürlich Menschen, wie wir jetzt hinterstehen. Wir machen das ja auch irgendwie aus einer intrinsischen Motivation, den Betrieben zu helfen und sind Personen, mit denen man telefonieren kann, die auch so nochmal irgendwie einen Tipp geben können, wie das Ganze funktioniert und so irgendwie versucht, ja, sich auf Augenhöhe zu begegnen und nicht nur, wir sind hier die Digitalisierer, ihr seid die, die irgendwie, ja, keine Lust haben oder Angst haben, ist vielleicht eher das bessere Wort, und dass man sich so dann irgendwie von beiden Seiten versucht anzunähern.
Marvin, ich freue mich, dass ihr auch bei der Nerd in der Hansemesse Rostock vertreten seid. Was wollt ihr dort konkret präsentieren?
Wir wollen uns erstmal wieder ein bisschen greifbar machen. Als Softwareanbieter auch mal da sein und mal Rede und Antwort zu stehen. Nicht nur zu unserer Software, sondern wenn jemand zu uns geht und sagt, Mensch, ich bin der und der Betrieb, mach das und das, was würdest du uns empfehlen? Und da einfach so in Austausch zu gehen. Aber auch wenn jemand schon gezielt sagt, so, ich brauche jetzt eine digitale Zeiterfassung, dann sind wir natürlich da. Oder wenn es wirklich explizite Anfragen wie jetzt eine Urlaubsplanung oder eine Auftragsverwaltung oder sowas geht, das haben wir alles in unserer Software. Also da einfach einen praktischen Impuls zu geben, zu zeigen, wie kann das Ganze funktionieren, auch ein paar Kundenbeispiele natürlich bringen. Und das Schöne ist, die Gewerke sind im Kern dann auch alle sehr ähnlich. Auch da stehe ich dann gerne für Diskussionen zur Verfügung, aber auch ein Schlosser ist sehr ähnlich wie ein Treppenbauer oder auch ein Maler ist ähnlich wie ein Elektriker. Das wirkt manchmal gar nicht so, aber wenn man das alles mal so runterbricht, auf wo kann man digitalisieren, welche Prozesse sind da drin, hat man schon Überschneidungspunkte.
Gibt es sowas wie einen Erste-Hilfe-Kasten, das kleine 1x1, erste Schritte to go oder sowas?
Also wir haben es noch nie so genannt. Wenn man bei uns jetzt über die Website beispielsweise so ein Erstgespräch bucht, dann gibt es eine Viertelstunde Telefonat und das kann man im Prinzip wie so einen kleinen Erste-Hilfe-Kasten verstehen. Da stellen wir dann ein paar gezielte Fragen, lassen einmal den Betrieb ein bisschen erzählen, was hat er vor, wo sind seine Ziele, Probleme, und dann hat man innerhalb von einer Viertelstunde eigentlich schon ja seinen Erste-Hilfe-Einsatz einmal kurz abgearbeitet.
Die Handwerksszene insgesamt, wenn du sagen müsstest, auf einer Skala von 1 bis 5 in Mecklenburg-Vorpommern, wie digital ist unsere Handwerkerschaft? Was würdest du sagen?
1 bis 5. Ich würde ihm eine 2 geben. 1 wäre ein bisschen zu fies, und alles weitere wäre, glaube ich, ein bisschen zu hoch, weil die Motivation ist grundsätzlich da. Es wird verstanden, dass Digitalisierung irgendwie notwendig ist. Nur so der Zeithorizont ist manchmal noch so ein bisschen schwierig. Also die wissen irgendwie alle, haben aber keine Zeit oder wissen nicht so richtig, wie sie anfangen sollen. Und das ist, glaube ich, so ein bisschen das Problem. Es gibt natürlich bei uns, wenn wir es jetzt nur auf Mecklenburg-Vorpommern beziehen, es gibt Betriebe, die sind, also denen würde ich ganz klar eine 1 geben, weil die haben dann vielleicht, machen ihre Angebote und ihre Rechnungen irgendwie digital und dann war es das. Also ich bin einer 5 hier noch nie begegnet. Aber zumindest schon mal nach 4, würde ich mal behaupten, wo schon gut was drin ist. Ich würde, also unseren Treppenbauer, den würde ich als eine 4 betiteln. Aber ich glaube, der wird auch, weil er so motiviert ist, immer weiter zu machen und immer weiter zu digitalisieren, der wird, glaube ich, auch nie zu einer 5 kommen, weil er immer noch weitere Ideen hat und immer Bock hat, weiterzukommen. Alles weitere befindet sich so im Bereich 2, ja, würde ich behaupten.
Wie schaffen wir es, die Handwerkerschaft von einer 2 auf eine 3 zu bringen. Was sind aus deiner Sicht, Marvin, die Aktivitäten, die man machen kann?
Ich fange mal mit einem, ja, also vielleicht ein bisschen politischen Thema an, aber Förderungsmöglichkeiten. Jetzt ja gerade wurde wieder etwas neu veröffentlicht von unserem TBI hier in Mecklenburg-Vorpommern, Fördermöglichkeiten schaffen, weil das einfach, die Anreize müssen da sein und der Impuls ist ja immer, wenn du einen finanziellen Anreiz hast, klar, dann fällt es dir leichter. Jetzt ist es so, dass wir beispielsweise jetzt auch mit, ja, gerade ein 8-Mann-Betrieb, der jetzt mit der neuen Förderrichtlinie, der das Mindestmaß, die Mindestsumme gar nicht erreicht, aber Bock hat, etwas zu bewegen und sagt, Marvin, geht nicht, die Liquidität habe ich gerade gar nicht, das kriege ich nicht hin. Und das finde ich dann so schade. Natürlich versuchen wir dann trotzdem mit dem Betrieb zu arbeiten. Eine nicht gegebene Förderung darf natürlich kein Kriterium dafür sein oder dagegen zu sein, dann zu digitalisieren. Es wird dann nur immer aufgeschoben und das ist, glaube ich, das Gefährliche, dass es dann heißt, ich warte dann so lange, bis wieder eine Förderung da ist und dann hast du wieder ein ganzes Jahr verschenkt. Und das Jahr, das ist dann wieder so gefährlich, weil du in der Zeit wieder so viel schaffen könntest. Dann stehst du in einem ganzen Jahr wieder ganz woanders, bist viel digitaler aufgestellt. Und wenn man es nicht macht, verliert man, glaube ich, dann auch irgendwann einfach den Anschluss. Was sollte man machen? Also diese ganzen Veranstaltungen, die es jetzt gerade in Mecklenburg-Vorpommern gibt, ob es jetzt im Develop in Ludwigslust beispielsweise oder unsere Nerd jetzt auch, oder auch unsere Innungsveranstaltung. Diese Möglichkeiten muss es weiter geben. Diese Möglichkeiten müssen dann aber auch in einem richtigen Maß beworben werden. Und das ist ganz schwierig, weil du, wenn du einem Handwerker sagst, wir machen jetzt hier ein ganz drastisches Beispiel, wir machen jetzt KI im Handwerk, dann denken die meisten, ja, was soll ich denn jetzt mit KI? Ich habe doch ganz andere Probleme. Klar, du hast auch ein paar, die denken weiter, die gehen dann da auch hin, das ist auch gut. Aber man muss irgendwie ein schönes Level finden. Guck mal, tausch dich mal aus mit den Leuten und sich dann aber auch damit zufrieden geben, dass bei so einer Veranstaltung auch mal nur 5 bis 10 Leute oder so sind. Das ist dann halt manchmal so. Das machen die Handwerker neben ihrem Tagesgeschäft und das ist dann so ein bisschen, ja, da muss man ein schönes Maß, glaube ich, finden, sowas dann attraktiv zu machen. Vielleicht, keine Ahnung, schmeißen Grill an oder so. So funktioniert es in den Innungen ja immer, an irgendwelchen Mitgliederversammlungen. Und davon kann man sich vielleicht auch noch eine Scheibe abschneiden, wenn es um diese Digitalisierungsvorhaben geht.
Ich glaube, was sich immer wieder zeigt, ist, dass es oftmals der erste Schritt ist, der schwerste ist. Und zunächst kostet das anfangs sehr viel Zeit und möglicherweise ist man gar nicht darauf vorbereitet, auch so viel Geld zu investieren in den Veränderungsprozess. Aber ich glaube, das zahlt sich aus.
Ja, da beißt sich die Katze so ein bisschen in den Schwanz, ne? Also du willst eigentlich mehr Zeit haben, du willst deinen Betrieb attraktiver machen, du hast in den meisten Fällen auch genügend Aufträge gerade. Ich sag mal, den meisten Betrieben geht es dann relativ gut. Das hast du genau richtig gesagt. Man hat so wenig Zeit, man kann sich nicht so richtig damit beschäftigen, aber man muss es machen, um aus dieser wenigen Zeit, ich mache es einfach nur an dem Beispiel Zeit, um das irgendwie, ja, um dem entgegenzugehen. Und da versuchen wir einfach, also wir jetzt als Athesa, möglichst schnell auch irgendwie zu sensibilisieren und Viertelstunde Gespräch zu sagen, so komm, das ist für dich kein Aufwand. Du setzt dich einmal hin, also wir machen die Gespräche auch, wir gehen auch bis Freitagnachmittag da tief rein, weil wir dann merken, Mensch, dann sind die Mitarbeiter vielleicht schon irgendwie zu Hause und dann hat der Chef oder die Chefin dann einmal Zeit zu telefonieren. Solche Flecken muss man dann, glaube ich, finden, um dann das Ganze auch voranzubringen.
Wie unterscheide ich denn jetzt, wem ich vertrauen kann und wem nicht beim Beratungsgespräch?
Bin ich immer vorsichtig. Also in diesem ganzen Bereich Coaching, Beratung und sowas. Deswegen klammern wir diese Begriffe meistens so ein bisschen aus, weil es manchmal negativ behaftet sein kann. Wie finde ich jemanden, dem ich vertrauen kann? Persönlich austauschen. Also einfach mal anrufen und dann über einen längeren Zeitraum auch immer im persönlichen Austausch bleiben. Also weil ja so eine Digitalisierung immer ein Prozess ist. Immer eine Vision sehen, zu gucken, was passiert in dieser Zeit, wie entwickelt sich auch die Firma, wie wir jetzt vielleicht auch weiter. Investiert man vielleicht auch die Extrameile und telefoniert dann irgendwie, ja, späten Freitagabend dann nochmal und ist nicht nur irgendeine, ja, eine Hotline oder irgendeine Website, wo man jetzt sich eine kostenlose Demo buchen kann.
Und am 29. und 30. Mai diesen Jahres darf es anstatt des Telefongesprächs auch das persönliche Gespräch mit Design Marvin. Ihr seid ja dabei Ende Mai bei der Nerd in der Rostocker Hansemesse. Lade gern das Handwerk zu dir ein.
Ja, liebe Handwerker und Handwerkerinnen, Völlig egal, welches Gewerk ihr seid, völlig egal, wie groß oder klein ihr seid, kommt vorbei, nehmt euch die Zeit, um euch dort zu informieren, was die Digitalisierung kann, wo wir in Zukunft hinwollen und vielleicht auch, wo wir gerade stehen und wo auch andere stehen. Also wir reflektieren auch ein bisschen die Gegenwart, können auch über Probleme berichten, die jetzt der ein oder andere Betrieb hat, die man vielleicht gemeinsam aus dem Weg gekehrt hat. Kommt vorbei und ich bin sicher, dass nach der Nerd die ein oder andere Idee oder auch vielleicht Motivation oder auch schon Umsetzungsvorschlag dann mit nach Hause genommen werden kann.
Marvin, vielen herzlichen Dank für deine Einblicke und vor allen Dingen für dein hohes Engagement fürs Handwerk. So, und jetzt geht es an die Ostsee zu Alexander Ehrlich. Hallo Alexander, schön, dass du dabei bist, aber stelle dich doch gern einmal selbst mit deinem Unternehmen vor.
Ja, schön, dass ich eingeladen wurde. Danke, Mareike. Ich bin Alexander Ehrlich. Ich betreibe seit dem 01.01.2020, also seit knapp 4 Jahren, den Campingplatz Ostseequelle oder wie wir es nennen, das Ostseequelle Camp zwischen Boltenhagen und Wismar. Wir haben 300 Stellplätze in unterschiedlichsten Kategorien. Und was ich nach der Übernahme gemacht habe, ist, ich habe den ganzen Campingplatz digitalisiert und inzwischen läuft er auch fast automatisch. Es ist einfach so, dass wir die Digitalisierung, die haben wir so weit getrieben, dass wir ein papierloses Unternehmen sind und dass die typische Buchung eines Gastes und der typische Urlaub eines Gastes ohne Kontakt vom Mitarbeiter stattfinden kann. Das ist jetzt die normale Buchung. Es gibt immer Kontakte mit dem Gast, es gibt Änderungen, es gibt Stornierungen und so weiter. Aber es ist möglich und ich würde behaupten, knapp 30-40% der Gäste flutschen dann bei uns auch so durch, machen ihren Urlaub, sind zufrieden, am Ende kriegen wir eine Bewertung und das war's.
Ich stelle mir jetzt vor, ihr müsst ein unheimlich digital affines Team sein, damit das gelingen kann. Wie schätzt du das ein?
Ja, das liegt jetzt tatsächlich am meisten an meiner Person. Also ich sag mal, wir sind ja nur 5-6 Mitarbeiter. Ich habe Logistik studiert. Ich war lange in der digitalen Transformation eines großen Konzerns tätig. Und nachdem 2019 Internet auf unseren Platz gekommen ist, auf den Campingplatz, ist überhaupt erst zum Tragen gekommen, dass ich diesen Campingplatz auch übernehmen kann. Und dann habe ich mir gedacht, ja, wir müssen das auf jeden Fall einfacher machen für die Gäste, aber auch für die Mitarbeiter. Denn die Gäste haben ein Hin und Her gehabt von PDF-Dateien, Angebotserstellung und so weiter. Und die stehen in einer Schlange, warten, es ist heiß, es gibt eine Mittagspause und keiner versteht, warum die Schranke zu ist, warum man sich so lange anstellen muss. Und so fängt ein Urlaub eigentlich schon nicht mehr so ganz schön an, nicht? Und bei uns ist es so, online gebucht. Man hat das Ganze online bezahlt, kriegt Informationen und man fährt dann einfach an die richtige Stelle des Platzes durch die Schranke, die automatisch öffnet über eine Kennzeichenerkennung, kann alle Dienste des Campingplatzes nutzen, ohne Mitarbeiter zu kontaktieren. Das sind einfach All-Inclusive-Preise beim Duschen, bei der Benutzung der Küche und sonstigen Dingen. Und die Leute gehen an den Strand, die Leute machen ihre Reisen, die Leute treffen aber auch immer Mitarbeiter von uns, die sie fragen können. Also wir sind dann Gästebetreuer. Und am Ende fahren sie durch die Schranke wieder raus und kriegen nach ein paar Tagen noch eine E-Mail, dass wir uns wünschen, wenn sie uns bewerten. Und das Interessante ist, die Zufriedenheit hat auf jeden Fall in den letzten Jahren zugenommen. Und das finde ich sehr schön. Nichtsdestotrotz, wir haben ja auch Personal, die helfen. Wir haben eine Telefonsprechzeit, antworten E-Mails und arbeiten die Fragen von den Gästen auch ab und bleiben in Kontakt. Ist nicht alles digital. Wobei, wir haben jetzt auch einen KI-Chatbot bei uns auf der Webseite. Den habe ich nach meiner Mama benannt. Die hat ja vorher 25 Jahre den Campingplatz geleitet. Und die digitale Sabine, die hat unsere Webseite auswendig gelernt und versucht jetzt als virtuelle Person uns zu unterstützen. Da möchte ich aber gleich dazu sagen, das ist der Mitarbeiter, der am meisten Arbeit für mich macht. Also den zu trainieren, den zu schulen, dass der keine falschen Antworten gibt, das ist schon eine Herausforderung. Also da sind wir noch ganz am Anfang, muss man ehrlich sagen.
Ist dann der Markt oder die Kunden aus deiner Sicht in dem Prozess, waren sie für dich eher auch nochmal ein Katalysator oder eher so ein Hemmschuh?
Also ich sag mal so, 80% der Deutschen können im Internetshop einkaufen, bezahlen. Und das ist erstmal primär die Kundengruppe, die wir da im Fokus haben, für die das überhaupt kein Problem ist. Also ich sag mal, die Buchung bei uns hat keine großen Hürden. Da muss ich natürlich von Anfang an darauf achten, dass Dinge einfach sind, dass die Schnittstellen auch passen. Und nichtsdestotrotz schließen wir Kundengruppen aus. Und das tut mir auch leid, aber als Kleinstunternehmer habe ich wenig Möglichkeiten, da etwas dagegen zu tun. Ich möchte das auch gerne kurz beschreiben. Da gibt es einmal die Kundengruppe, die gar nicht lesen und schreiben kann. denen fällt das natürlich schwer. Wie sollen die das hinkriegen mit TANs, PINs, Kennwörtern, Zwei-Faktor-Authentifizierung? Dann gibt es eine zweite Gruppe, die technikavers sind. Also die Telefon sehen und sich schon freuen, wenn sie da ins Internet kommen, aber eigentlich kein richtiges technisches Verständnis für das Gerät haben und immer wieder frustriert sind, weil irgendwas nicht geht. Die so wenig wie möglich mit Computer, mit dem Telefon zu tun haben wollen. Und nichtsdestotrotz sind das schon Millionen von Menschen, die wir dadurch ausschließen. Was ich nur noch ergänzen möchte, ist, das Alter spielt gar nicht mehr so eine große Rolle. Das ist immer das, wo die Leute als erstes dran denken. Ja, was machst du denn mit den alten Leuten? Also ich sag mal, wir haben Leute, die sind 46 geboren, die buchen bei uns, das ist gar kein Problem. Wir haben aber auch 30-jährige Leute, die sind vor einer großen Herausforderung und kriegen es nicht hin. Es sind mehr die Analphabeten und die Technikaversen. Diese Kundengruppen erreichen wir einfach weniger. Aber es gibt 3600 Campingplätze, wo man das alles noch weniger automatisch und viel einfacher machen kann. Da fragt man einfach eine Person, die schreibt das alles auf, die nimmt den Meldeschein auf und am Ende muss tatsächlich nur bezahlt werden. Bei denen ist das dann tatsächlich viel einfacher und das geht bei uns nicht mehr.
Ist es etwas, was dir auch schon auf die Füße gefallen ist in deinen, sagst, oh, ich finde das jetzt total blöd, dass ich irgendwann nicht zurechtkomme? Oder war das Teilhabethema in deinem Kontext mit den Kunden, die du hast, überhaupt gar kein Thema?
Nein, das ist ein großes Thema. Wir haben ja, also ich sag mal, in der Saison tagtäglich damit zu tun. Leute, die nicht online buchen wollen, können, mit denen haben wir wirklich häufig zu tun. Gar nicht so oft in der Hauptsaison. Da muss man vorbuchen. Das wissen die Leute, da ist dann ausgebucht, da findet weniger spontanes Geschäft statt. Aber in der Nebensaison, Mai, Juni, September, da reisen die Leute mit Wohnmobil, mit Auto, mit Wohnwagen rum und versuchen spontan zu buchen und sind das gewohnt, dass jemand an der Rezeption ist, dass jemand die Daten aufnimmt, dass man die EC-Karte noch durchwischt oder bar bezahlt. Und dann wird das für einen gemacht und dann fällt das gar nicht auf. Bei uns fällt das sofort auf, weil man kommt nicht durch. Es gibt Hinweisschilder, da sind viele Icons drauf und kleine Zeichnungen, die etwas vereinfachen sollen für jemanden, der nicht so leicht oder nicht so einfach lesen und schreiben kann. Aber nichtsdestotrotz, wir erwarten, dass der Gast selber seinen Namen und seine Adresse in den Meldeschein reinschreibt und selber bezahlt online. Wir haben auch häufig geöffnet und dann nehmen wir noch eine EC-Karte an. Aber wir sind an vielen Bereichen, auch mit unserem Kleinunternehmen, haben wir nicht die Servicezeiten von 7 Uhr morgens bis 22 Uhr abends und sind dann vor Ort, nicht? Und dann muss der Gast es selber machen. Einige fahren dann weiter und geben auf. Einige lassen sich helfen. Es gibt viele, die ihre Tochter, ihren Sohn anrufen. Hilf mir mal, buch mir das mal. Und dann wundert die sich nicht. Die haben nichts gemacht und können trotzdem durch die Schranke durchfahren. Wir sind ein starkes Saisongeschäft und wir wollen uns auf den Fokus Urlaub konzentrieren. Und wir haben keinen Spaß an Verwaltung. Also mir macht das keinen Spaß, Zahlen zu vergleichen. Mir macht das keinen Spaß, Daten von einer Liste in die andere zu setzen. Und dass das alles automatisch funktioniert, damit kann ich mich auf das, was ich eigentlich liefern möchte, nämlich das Produkt, den Service, den Urlaub, viel besser konzentrieren. Und da kriegen wir ganz tolles Feedback von unseren Gästen, von Mitarbeitern, von anderen Unternehmen, wie reibungslos das ist, wie stressfrei und dass die Mitarbeiter auch gute Laune in der Hauptsaison haben, obwohl gerade 200 Leute angereist sind, haben die noch gute Laune und wo andere Unternehmen in ihrem Papierstress trotz mit der Bürokratie wirklich am Ende sind.
Kurz gefragt, kurz geantwortet, sich völlig digital oder gut digital aufgestellt zu sein, Wettbewerbsvorteil oder Wettbewerbsnachteil?
Das ist auf jeden Fall ein Vorteil. Also grandios. Merkt man an der Rendite, das merkt man an der Work-Life-Balance, das merkt man daran, wie leicht wir Mitarbeiter finden.
Das heißt, du hast mehr Mitarbeiterzulauf, seitdem die Prozesse so digitalisiert sind?
Ja, also wir haben auf unserer Webseite, auf Social Media unsere Anzeige drauf, die ist das ganze Jahr da. Aber wir haben alle Mitarbeiter für dieses Jahr, die haben sich selber beworben. Wir mussten gar nicht groß suchen. Wir haben einige Werbungsgespräche gehabt und wir haben da einen gewissen Zulauf, weil wir angenehme Arbeitsbedingungen einfach liefern können, weil wir unsere Zielgruppe da gefunden haben und auch wissen, wie wir sie ansprechen. Wer mit seinem Job auf Google nicht erreichbar ist, der wird auch nicht gefunden.
Man hört dir an, Alexander, du bist ein überzeugter Digitaler.
Ich habe ja meine Mission. Meine Mission ist ganz einfach, dass uns das alle weiterbringt, dass uns das eine große Hilfe ist gegen den Fachkräftemangel, dass wir alle mehr Spaß damit haben, weil ich finde, wir haben alle viel zu viel schlechte Laune und ich glaube, dass wir da ein bisschen in unseren Prozessen gefangen sind und wenn wir die Digitalisierung wirklich finden als das, was uns dabei wirklich enorm helfen kann, weniger Stress zu haben, das wäre schon schön. Und ich sag mal, ich hoffe ja auch, dass wir die gerade, ich meine, gegen den Analphabetismus kann ich nichts machen oder wenig, bis auf die Darstellung mit Bildern und was alles so möglich ist. Aber die Technikaversen, nicht, dass man die überzeugt, es ist doch gar nicht so schwer. Wir müssen unsere Produkte und Services einfach leichter machen. Ja, da habe ich große Hoffnung drin, denn ich sage mal, ich will ja niemanden ausgrenzen. Das ist ja nicht mein Ziel. Und nichtsdestotrotz spart mir das einfach unheimlich viel Zeit, weil ich kann mich um ganz viele andere Sachen kümmern, die mir Spaß machen. Und mein Geschäft läuft quasi nebenbei. In dem Winterhalbjahr, wo wir geschlossen sind, da macht das alles der Online-Shop. Und ich brauche gar kein Büro. Ich könnte auch in Thailand, in Panama oder sonst wo sitzen.
Ich glaube, Alexander, genau das ist die Zukunftsmusik, aber das ist auch eine große Hürde, wovor viele kleine und kleinste Unternehmen ja stehen. Hast du denn Empfehlungen, gerade für den Anfang loszulaufen?
Was ich auf jeden Fall als Tipp habe, ist, macht es einfach, so einfach wie möglich. Ich glaube, der Schlüssel bei uns war schon, dass wir das Produkt Camping vereinfacht haben. Standardplätze, Standardpreise, alle Dienstleistungen, einfach Inklusivpreise, alles so, dass da kein Mitarbeiter für benötigt. Das ist aber ein Mindset, das müssen wir uns einfach als Ziel setzen.
Alexander, mit dem Rucksack voller Kenntnisse in einem im IT-Bereich gewonnen, ist es ja nicht vergleichbar mit den möglicherweise GeschäftsführerInnen in den Unternehmen, die auf das Portfolio schauen können. Was würdest du ihnen raten? Ich würde jetzt denken, oh Gott, das kann ich ja gar nicht bieten. Womit fange ich denn jetzt an? Was kann ich denn bewerkstelligen? Welchen Rat hast du für diejenigen, die möglicherweise sagen, mein Digitalisierungsgrad ist gerade mal eins?
Also was ich erstmal sagen möchte, ist, man muss da keine Angst vor haben. Das ist keine Ernte ohne Saat. Man muss einmal investieren. Man ist natürlich in seinem Prozess gefangen, in der Bürokratie und den Aufwand, den man tagtäglich so hat. Also die Zeit muss man sich schon freischaufeln. Aber wer sich da einmal mitten auseinandersetzt, es gibt so einfache Möglichkeiten, eine Webseite zu gestalten, einen Online-Shop aufzubauen, der einem das tägliche Leben vereinfacht, sodass man diese Arbeit mit Bezahlung gar nicht mehr hat. Und wenn man damit Schwierigkeiten hat und nicht weiterkommt, dann kann man sich Beratung einkaufen, da kann man an die Industrie- und Handelskammer gehen. Da gibt es Verbände, die einem dabei Tipps geben. Und schlussendlich hoffe ich ja auch auf der digitalen Nerd, dass genau so etwas dort möglich ist. Wir haben ganz große Engpässe bei den Handwerkern heutzutage. Aber wenn man sich überlegt, wie viel Bürokratie die jeden Tag stemmen müssen, wie aufwendig das ist, überhaupt Produkte einzukaufen, Angebote zu erstellen, sich mit Steuern, mit Papierkram auseinanderzusetzen, nicht? Und auch da sind so erheblich, so enorme Schätze zu ergreifen, Zeit zu sparen, indem man diese ganzen Prozesse digitalisiert. Also ich habe da schon mal mit meinem Elektriker drüber gesprochen, wie viele Möglichkeiten man doch hätte, wenn er da ein bisschen digitaler unterwegs wäre und seine Prozesse digitalisieren würde, der könnte doppelt so viel arbeiten und Zeit sparen dabei, also stressfreier, nicht? Er würde doppelt so viel schaffen, wenn diese ganze Verwaltung automatisiert und digitalisiert wäre.
Okay, und was hat dein Elektriker gesagt?
Ja, der war schon ein bisschen baff. Er hat es verstanden. Es ist aber auch etwas, was der Elektriker gar nicht unbedingt alleine kann. Und da spielen jetzt unsere Verbände wieder mit rein, die auch Digitalisierung ermöglichen müssen. Nicht? Denn ich sag mal, die Idee, die ich dem Elektriker gegeben habe, ist, dass er in ein Tablet meine Anforderungen reinschreibt. Dann wird das automatisch ausgerechnet, welche Sicherungen nötig sind, welche Kabel nötig sind, wie dieser Sicherungskasten zusammengestellt wird. Der wird in der Fabrik automatisch produziert und wird nach 2 Tagen geliefert oder direkt an den Kunden und er muss ihn nur noch einbauen. Stattdessen dauert das Ganze 2 Monate, wenn man Glück hat. Diese Prozesse zu digitalisieren, branchenweit, da müssen alle an einem Strang ziehen, nicht? Also von Verband, von Vorgaben bis zu dem Handel und den Handwerkern an sich.
Alexander, ich freue mich, du bist ebenfalls bei der Nerd mit dabei und zeigst dein Unternehmen, zeigst, wie du dich umgestellt hast. Was können die Leute von dir lernen? Warum sollen sie zu Nerd kommen?
Ich glaube, die Nerd macht gute Laune. Denn Digitalisierung ist die Zukunft und Digitalisierung ist das, was gerade uns bei den größeren Problemen helfen kann, nämlich Arbeitskräftemangel und vor allem auch die Motivation, einfach wieder mit Spaß und Lust und Laune am Job. Ich freue mich auf die Nerd, ich freue mich auf euch, ich freue mich auf die Gespräche und den Austausch und lasst uns das zusammen rocken mit der digitalen Wandel.
Liebe Zuhörerinnen und liebe Zuhörer, wir sind am Ende des heutigen Podcasts angelangt. Ich möchte mich natürlich meinen Gästen anschließen und Sie ebenfalls einladen. Kommen Sie zu Nerd 2024. Lassen Sie sich inspirieren. Stellen Sie Ihre konkreten Fragen. Nutzen Sie das geballte Wissen und die Erfahrungen der anderen Teilnehmenden und planen und machen Sie Ihre nächsten Schritte auf Ihrer persönlichen Reise des digitalen Wandels. Die Nerd 2024 erwartet Sie vom 29. bis zum 30. Mai in der Hansemesse Rostock. Ich freue mich auf Sie. Herzlich, Ihre Mareike Donath.
Mehr Informationen zur Digitalisierung in Mecklenburg-Vorpommern erhalten Sie unter www.digitalesmv.de. Wir würden uns darüber freuen, wenn Sie diesen Podcast abonnieren und uns in den sozialen Netzwerken folgen. Vielen Dank fürs Zuhören.